Wir wollen nicht nur vorsingen am Sonntag Kantate, sollen wir alle mitsingen. Und wer nicht so recht singen kann, bei dem klingt wie eine heißgelaufene Fahrradbremse am rechten Pass, den lade ich trotzdem erst recht ein, jetzt miteinander zu singen, Lied Nummer 6. Freunde, es ist höchste Zeit. Lied Nummer 6 auf unserem Liedblatt. Nun wollen wir Stille lassen. Wir wollen miteinander den 27. Psalm in der Mitte unseres Liedblattes beten. Gruppe 1, die Leute hier vor mir im Chor, vor mir im Schiff, Gruppe 2, die Leute auf der Empore und die hinten im Chor. Der Chor zählt nicht zum Chor. Okay. Wir beten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Gott. Vor wem sollte mir trauen? Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn dein Knecht. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tu mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei groß und unverzagt und harre des Herrn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, die nächsten Juden gehören dem Chor.
Thank you. Problem.
Hey.
Ja. Freunde, und nun müsste ich eigentlich euch allen einen riesen Beifall geben. Und zwar das Opfer von dem letzten Jugendgottesdienst. Wir, manche erinnern sich an die Hungersnot in Rumänien, die genauso groß ist. Freunde waren jetzt wieder drin vor 14 Tagen, haben das Geld hineingebracht. Hier wurde zusammengelegt, sage und schreibe, 15.705 Mark und 56 Cent. Ganz herzlichen Dank, Leute. 15.000 Mark. Das sind Ding. 15.000 Mark für Rumänien. Freunde, heute geht's nach Russland. Perestroika, Balalaika, die Post ist da. Doch, so können sie singen am Don, an der Volga und im Ural. Denn die Päckchen, ich hab ein Tier, die Päckchen, die jetzt dutzendweise, hundertweise im Kommtal gepackt werden, die kommen alle an, gegenwärtig. Alle. Was ist drin? Ich habe mir eins aufgemacht. Vielleicht ja fließend Russisch. Hier eine Bibel, hier eine Kinderbibel, ich kann doch nicht genau lesen, ein Gesangbuch, auf jeden Fall ein Bücherpaket mit 69, kostet der Buchpreis 36 Mark und 50 Cent, dazu das Porto von Stuttgart bis nach Kasachstan, 7 Mark 50. Macht nach Adam Riese propagiert 44 Mark. Freunde, wenn wir 100 schicken würden, 4.400 Mark. Wenn wir 200 schicken würden, 8.800 Mark. Wagt ihr gar nicht zu sagen. Wenn wir 300 schicken würden, 13.200 Mark. Und dann noch eins an Gorbatschow extra. Macht zusammen 13.000 Mal und 244. Ja. Freunde, heute muss der Rubel rollen. Nachher in den Körbchen am Ausgang legt mal die großen Eier rein. Die kleinen dazu, die 20er, 30er und 50er. Wir machen russische Eier. Russischen Salat. Damit die Post abgeht nach Russland, bitte. Damit die Post abgeht, bitte. Eins, zwei, drei. Komm mit. Thank you.
Das ist.
Doch.
Oh, meine.
Danke. Freunde, nicht nur die Post geht ab, auch ein Mann ging ab. Und zwar, der hieß Petrus, und ich lese jetzt diesen Text, der im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes steht, und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vorhin hinüberzufahren. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, du bist es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und als er den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubige, warum zweifelst du? Und sie trat in das Boot. Und der Wind blieb für dich. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Wir singen Nummer 5, dann liegt hier Nummer 5. Über Bord, so schreien sie. Mann sauft ab, so brüllen sie. Mann blubbert weg, so lallen sie. Petrus geht baden, das ist das Faktum. Und Jesus, der fragt ihn nicht, warum bist du so blöd? Die See ist kein Planschbecken. Ein alter Seebär macht bei Windstärke 10 keine Zicken. Weshalb auf einmal der Intelligenzquotient einer Landratte? Wenn der Pott rollt und schlingert, dann legt man sich nicht über die Reling, sondern in die Riemen. Aber Jesus, der spricht ihn nicht auf seine Dummheit an. Jesus fragt ihn auch nicht, du sage mal, warum gibst du so an? Diese See ist kein Meeresaquarium. Warum willst du auf einmal den Flipper spielen? Ein alter Fischer lässt seine Flossen im Sack. Weshalb auf einmal eine Wasserrevue mit Taucheinlagen, solches Theater kommt hier nicht an. Aber Jesus spricht ihn nicht auf seinen Hochmut an. Und Jesus fragt ihn auch nicht, du, sage mal, weshalb sticht dich der Hafer? Diese See ist keine Lache. Weshalb jetzt dieser Hechtsprung? Warum das Lied vom Tode? Meer hat keine Balken, aber Jesus blickt ihn nicht auf seinen Übermut an. Jesus fragt ihn, warum zweifelst du? Er fragt nicht nach dem Dummheit, nicht Übermut und nicht Hochmut, sondern der Zweifel ist gefragt. Der Zweifel lässt ihn über Bord gehen, der Zweifel lässt ihn untergehen, der Zweifel lässt ihn auf Grund gehen. Und deshalb fragt dieser Jesus heute auch nicht den Heini, warum bist du so blöd? Er fragt nicht den Rambo, warum gibst du so an? Er fragt nicht den Emil, warum sticht dich der Hafer? Er fragt den Petrus, der mit der Allmacht Jesu nicht zurechtkommt, warum zweifelst du? Er fragt den Thomas, dem diese Auferstehung nicht in den Kopf hinein will, warum zweifelst du? Er fragt den Augustin, der vor lauter Selbstzweifel schließlich gesagt hat, ich verzweifle und zweifle an mir selbst, warum zweifelst du? So fragt er heute den Bibelleser, der immer wieder den Kopf schüttelt über Jungfrauengeburt und Himmelfahrt und Wunderlegenden. Er fragt den Beter unter uns, der immer wieder das Gefühl hat, dass wenn er betet, es so ist wie beim Telefonieren, dass überhaupt niemand bei der anderen Seite den Hörer abnimmt. Er fragt den unter uns, der bei den Lesen der Berichte von zusammengetrampelten Fans in Sheffield an der alten Frage herumspinnt, wie kann denn Gott so etwas zulassen? Er fragt den unter uns, der gerne glauben müsste und nicht glauben kann. Den, der gerne glauben müsste und nicht glauben kann. Du, warum zweifelst denn du? Diese Frage ist wichtig. Will ich mir nachdenken. Einmal, wen fragt er? Dabei geht es um die Voraussetzung des Zweifels. Jesus fragt nicht den Herodes, der den Johannes den Täufer festnehmen ließ und dann wegen diesem affengeilen Herodias Schwesterlein einen Kopf kürzen ließ. Dieser römische Hofschranze, für die war alle Gewalt in Rom. Er fragte nicht den Pilatus, der zwischen der Meinung des Pöbels und dem Rat seines Ehedrachens hin und her geworfen wurde wie ein Pingpongball. Für diesen römischen Stiefellecker war die Wahrheit ohnehin im Nebel. Er fragte auch nicht den Kaiphas, den Hohepriester, der diesen mannstaubigen Bruder von der Landstraße namens Jesus nicht mit seinem Messiasbild in Einklang bringen konnte. Der für diesen Proben war alles darauf ausgerichtet, dass die Kirche nicht ins Wackeln kommt. Nein, er fragte den Petrus, der seinen Beruf steckte und der seiner ganzen Verwandtschaft auf einmal Tschüss sagte. Petrus, der zum Vormann einer zwölfer Crew geworden und der manche heiße Schlacht für seinen Herrn geschlagen hatte. Ja, Petrus, der nicht nur den Mut des Glaubens hatte, sondern auch das Wagen dieses Glaubens einging und dann auf den Ruf dieses Herrn die sicheren Flanken des Schiffes verließ und als Wellenreiter über das Wasser ging. Jesus fragt diesen Glaubenden, diesen Mutigen und diesen Wagenden Petrus, warum zweifelst du? Zweifel hat es mit dem Glauben zu tun. Zweifel zielt immer auf die Glaubenden. Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels, Freunde. Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Wer nicht glaubt, der zweifelt auch nicht. Ist irgendein Glaube, so wie der Hofrat von Goethe in seiner Lebensbeschreibung Dichtung und Wahrheit meinte, dass es ja nur darauf ankomme, dass man glaube, was man glaube, sei völlig gleichgültig. So glaubt der eine, das Zweifel und Rindfleisch eine gute Suppe geben, das ist der fleischfrei Glaube. Der andere glaubt, dass man mit Müsli und Dickkornbrot einen gesunden Body bekomme. Das ist so der Öko-Glaube aus echtem Schrot und Korn. Und der dritte, der glaubt, dass eine heimliche Liebe unheimlich göttliche Liebe sei. Das ist der Tussi-Glaube. Der anbetet und flachliegt und alles ziehen sieht. Alle miteinander glauben sie an den Satz, Hauptsache Glaube, gleichgültig an wen. Aber dieser Satz ist genauso ehseits dumm wie der andere, Hauptsache verheiratet, egal gegen wen. Hauptsache befreundet, gleichgültig mit welcher Schleiereule. Oder Hauptsache Oma, gleichgültig ob Omnibus. Freunde, wir glauben doch nicht an etwas, sondern wir glauben an jemand. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und dieser Herr fragt den, der das Ufer seines Lebens schon verlassen und in das Schifflein des Glaubens gestiegen ist, komm her. Er sagt es dem, der in den Bänken dieses Schiffes, vielleicht Kirchenschiffes, sitzt und sich in dieser Umgebung irgendwie wohlfühlt, komm doch endlich her. Er sagt es dem, der die letzten sicheren Planken seiner Vernunft und die letzten Höhlen seiner Sünde nicht hergeben will. Er fragt ihn und sagt ihm, komm doch her, wag diesen Schritt, wag endgültig einmal diesen Schritt zu mir. Liebe Freunde, das ist echter Glaube. Und dieser Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Und wenn du so glaubst, dann hast du es mit Zweifeln zu tun.
Das Zweite.
Warum, fragt er. Dabei geht es um den Grund des Zweifels. Wir müssen einen Augenblick zurücklenken. Kurz vorher in dieser Geschichte ist dieses Wüstenpicknick zu Ende gegangen. 5000 Leute sind mit 50 Schmeck volle Sack geworden. Diese Menge, die flippte aus. Nicht nur ein freundlicher Brötchengeber, sondern ein strahlender Brotmacher. Das ist unser Mann. Das ist unser Held. Das ist unser King. Führerbefehl, wir folgen dir. Aber Jesus will kein Rocky der Weltgeschichte sein. Er, ein Wirtschaftswunder, ist nicht seine Sache. Er will mehr geben. Der Mensch lebt nicht von Kalorien allein. Das Menschsein geht doch im Ökologischen und Biologischen nicht auf. Die Hoffnung des Menschen ist keine Hundehoffnung, die durch den Rand des Fressnapfes begrenzt ist. Und deshalb, diese Begeisterungswelle, als sie auf diesen Jesus zurollt, da hebt sie ihn nicht hoch zum Brotkind, sondern sie zerfällt an ihm. Da trieb er seine Jünger in das Schiff.
Und Petrus,
der sah nicht die Flakeure, die einen riesen Deck beglatzten. Er sah nicht die Fans, die einen Brotkönig hochjubeln wollten. Er sah Jesus, Jesus allein und vollkommen. Und dann schipperte der Kahn über das Wasser. Bis zur Mitte des Sees war alles paletti. Und dann auf einmal brach die Hölle los. Sturm auf dem Meer, Panik auf dem Schiff. Einer funkte SOS mit dem Schiffeimer. Und dann noch in allem Tohuwabohu eine lichtvolle Gestalt am Horizont. Und ein Wassermann. Ein Gespenst. Und Petrus, der sah nicht die Matrosen, die diesen Pott über Wasser hielten. Er sah nicht die Kameraden, die über der Dauerdusche ihre Köpfe eingezogen hatten. Er sah Jesus, nur Jesus allein, und folgte ihm. Und dann ging er über Bord, und dann ging er über die Wellen, und dann marschierte er durch den Gift, und dann trug ihn das Wasser. Ist das die Möglichkeit? Und dann blickte er hinunter, weil die Wellen immer höher wurden, und dann schaute er hinauf, weil die Wolken immer dunkler wurden. Und dann schaute er hinüber, weil die Brise immer stärker wurden. Und im selben Augenblick schoss er ab. Er sah nicht nur den Wind und die Wellen. Er sah dies alles zusammen und nicht mehr Jesus allein. Er sah doppelt. Das ist der Grund des Zweifels. Er sah doppelt, Freunde. Und Freunde, wer in diesem Augenblick doppelt sieht, das heißt, nicht nur einen Eisler auf der Schiffskanzel stehen sieht, sondern doch zwei Nieten erkennt. Der hat ein Matschauge und muss zum Onkel Doktor gehen. Und wer in jedem Augenblick nicht nur einen Herrn erkennt, sondern viele Herren. Nicht nur eine Macht in der Welt, sondern viele Mächte. Nicht nur eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Der ist doppelsichtig und der muss zum Doktor, zum Heilern gehen. Liebe Freunde, er kann es nämlich machen, ohne Kontaktlinsen und ohne Brillen. Dass wir etwa bei einer Angst, Schulangst, Berufsangst, Zukunftsangst,
Nur noch ihn sehen, der die Angst tragen kann. Und nicht mehr die Angst, die alles vernichten will. Er kann es machen, das bei einer Krankheit.
MS-TB schreibt, dass wir nur ihn sehen, der die Krankheit im Griff hat und heilen kann. Und nicht mehr die Krankheit, die alles vernichten will. Und liebe Freunde, er kann es so operieren, dass wir beim Tod, beim Verkehrstod und beim Herztod nur noch ihn sehen, der den Tod überwunden hat. Und nicht mehr den Tod, der alles zerstören will. Die Doppelgeschichte ist der Grund des Zweifels. Darf ich noch was zum Dritten sagen, letzten Schritt? Nämlich, wozu fragt er? Dabei geht es um die Überwindung des Zweifels. Als Petrus beim Absacken war, da dachte er nicht an seine Schwimmkunst. Schwimmen konnte er wie ein Fisch, aber jetzt war nicht seine Kunst gefragt. Beim Wasserschlucken, da dachte er nicht an seinen Mannesmut. Schließlich hatte er Mumps in den Knochen, aber jetzt war nicht sein Mut gefragt. Und beim Untergehen dachte er nicht an seine Kameraden. Die Kumpels lassen doch ihren Felsenmann nicht auf Grund auflaufen. Jetzt war nicht Kameradschaft gefragt. Dieser Petrus schrie, Herr, hilf mir! Im Gebet hängte er sich wieder allein an diesen Jesus. Im Gebet veränderte sich seine Situation. Im Gebet, da verflogen die Zweifel. Und da auf einmal, da griff diese rettende Hand Jesu nach ihm und zog ihn heraus. Das ist das Wunder seiner Barmherzigkeit. Dass nicht der Ertrinkende seine Hand hinaufstreckt, sondern dass dieser Retter seine Hand hinunterstreckt. Und er hat bis heute seine Hand nicht zurückgezogen. Liebe Freunde, während du einen Aufgaben schwimmst und keinen Boden mehr in die Tiefe bekommst, während seinen Problemen unterzugehen droht und kein Land mehr sieht, wenn heute Abend das Wasser bis zum Halse steht, so erinnere sich nicht an seinen Mannes- oder Frauenmut, nicht an seine Kumpels, so erinnere sich an diesen Herrn. Und dann schreie er mit diesem Petrus, Herr, hilf mir, hilf mir. Dieser Schrei ist noch nie verhallt. In seinem Wort wird er handgreiflich. In seinem Mahl geraten wir in seinen Rettergriff. In seiner Nähe verlöschen die Zweifel. Freunde, glaub mir. Du musst von Jesus gepackt werden. Dann packst du es wieder. Doch, dann packst du es wieder. Petrus, sieh nur auf Jesus. Hier singen Nummer 4. Lied Nummer 4. Thank you. Vater, du weißt, dass wir nicht nur doppelt sehen, sondern zehnfach und zwanzigfach. All das, was uns bedrängt und Not macht und verrückt macht. Und was uns nicht mehr durchatmen lässt. Herr, es sind solche unter uns, die gehen unter. So bitte ich dich, Herr, operiere du uns. Mach du unsere Augen wieder so, dass sie dich und nur dich erkennen können. In dieser Welt, wo es so viel Blut für dich nicht streitet. Herr, und wenn jetzt einer unter uns ist, der sein Ja jetzt sprechen will, dann höre ihn, wenn wir stille sind, Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns in Versuchung. Von den Bösen. In dein Reich. Und die Kraft. Und die Herrlichkeit. In die Zeit. Amen. Noch ein Lied, der Hofagger, den wir herzlich danken.
Und
wenn jemand da ist, der sagt, doch, heute Abend packe ich diesen Schritt ganz. Wir sind im Gesprächsbereich. Freunde von mir mit dem gelben Button, grüß Gott, hier vorne im Altarraum, ich auch. Jetzt anschließend, direkt. Danken und denken, danken, singen, danken, Fuxi, danken auch einmal unseren Technikern, die regelmäßig hierher kommen, um diesen wunderbaren Sound in diese so schwierige Akustik hier hereinzubringen. Auch hier einmal ein herzlichen Dank.
Denken wir zusammen, wir denken und vergessen nicht den Gemeindetag am Fronleichnamstag. Einladungen an den Ausgängen. Wir sind dabei im Vorprogramm Fußballspiel, Kickers A-Jugend gegen zum Beispiel Sportlerruf Sportler, 5000 Meter Lauf des württembergischen deutschen Meisters Paul Notacker. Er tritt gegen nicht, nein, das ist ganz richtig. Er tritt alleine an gegen richtige Läufer. Heute am Fronleichnamstag. Und nächster Jugendgottesdienst, 17. September. Und denken wir jetzt gleich dran, am Ausgang, in den Körbchen, wir machen russische Eier. Den Opferzählern wünschen wir guten Appetit. Nach dem Segen singen wir noch einmal, stehen, miteinander, Lied Nummer 7. Lied Nummer 7, und ganz zum Schluss wird uns das Nachspiel der Rausmeister die Dixi stehen. Jetzt Nummer 7, nach dem Segen, wir stehen dazu auf. Geht mit dem Frieden Gottes hinein. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sein Leuchten. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Befohlen und auf Wiedersehen.